Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Hallo und willkommen beim NEG Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Mein Name ist wie immer Michael, euer Host. Meine Gäste heute sind der Sebastian von der German Bird Gang.
Hi, danke für die Einladung wieder.
Und der Simon von den German Seahawkers.
Hallo auch von mir und auch von mir herzlichen Dank für die Einladung.
Und heute mal nicht im Review, der Lars.
Jo, guten Abend oder schönen Tag, was auch immer.
Ja, Lars, wollen wir erstmal über die News reden. Robbie Gould hat verlängert, das klingt doch schon mal gut, oder?
Ja, genau, hat einen neuen Zweijahresvertrag bekommen. Ich glaube, die Option, die 49ers in seinem damaligen Vierjahresvertrag, den er unterschrieben hatte, eingebaut haben, die ist diese Woche verstrichen, also die hätten sich diese Woche entscheiden müssen. Er wäre dann nächstes Jahr unter Vertrag gewesen für 4,75 Millionen, glaube ich, gegen den Cap. Jetzt hat er einen neuen Vertrag bekommen für 6,25 Millionen sind es circa. Und 7,25, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es so, dass sein Salary auf jeden Fall jährlich im Durchschnitt um ungefähr 1 Million nach unten geht. Also dass er jetzt nicht mehr so 4,7 kostet, sondern 3,6, glaube ich, ungefähr sind. Ich weiß noch nicht genau, wie die Vertragsstruktur aussieht, aber es sieht danach aus, als wenn er ein bisschen günstiger ist, als er eigentlich fürs nächste Jahr in den Büchern gestanden hätte, hätte man jetzt einfach diese Option aufgepickt. Ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen überraschend nach der Leistung am letzten Samstag, da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu. Aber insgesamt glaube ich, dass die 49ers da einfach ja kein Risiko eingehen wollten auf der Position, irgendwie eine Baustelle aufzumachen. Er war ja die letzten Jahre eigentlich ein sehr, sehr zuverlässiger Kicker. Und ich glaube nicht, dass man da wirklich sich irgendwie anderweitig hätte umschauen wollen. Und wie gesagt, da so ein Problem aufmachen und dann da quasi so ein Tryout machen in der Offseason oder sowas. Ist ja auch alles momentan nicht so einfach, da irgendwie Leute reinzukriegen. Deswegen denke ich, es ist insgesamt eine gute Entscheidung. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hattest. Er ist jetzt auch auf die Covid-19-Liste gekommen. Also am nächsten Sonntag, dann gegen die Seahawks, wird er wahrscheinlich nicht dabei sein. Shannon hatte gesagt, dass die, glaube ich, den Vikings-Kicker von der Practice-Squad holen wollen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, wer das ist. Aber wenn das nicht klappen sollte, dann wird wohl Mitch Wischnowski die Kicks übernehmen. Das könnte auch ganz lustig werden. Aber gut, das wird man noch sehen. Ich glaube, das werden wir dann im Laufe der Woche noch erfahren. Aber insgesamt, glaube ich, ist das eine runde Sache. Ich hoffe, dass er einfach die Leistung jetzt vom letzten Wochenende nicht wiederholt. Und dann, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg, was so die Special Teams bzw. die Kicker-Situation angeht.
Ja, wobei man sagen muss, Robbie Gould war über die Saison gesehen noch mit der stabilste Spieler, den wir hatten. Also wenn du andere siehst, die teilweise auf und ab hatten, mal super, mal richtig schlecht. Also Robbie Gould, ich glaube, er hat zwei oder drei Kicks über die ganze Saison nicht geschafft, inklusive des Spiels am Samstag. Und von daher finde ich es auch verdient, ihn zu verlängern. Cool. Aber er ist ja nur eine Baustelle. Ein paar andere Baustellen sind verletzt oder spielen überhaupt nicht. Also Richard Sherman hat sich schon in einem Tweet offiziell verabschiedet vom Team und hat gesagt, war eine geile Zeit. Dann ist Trent Williams, der auch verlängert werden muss, der fällt auch aus. Was hast du zu dem Verletzten, Lars?
Ja, also es geht ja Gott sei Dank um nichts mehr, sonst wäre es jetzt, glaube ich, auch vor dem letzten Spiel mal wieder surreal, wie viele Spieler ausfallen. Ich meine, Brandon Ayuk fehlt auch noch, hat auch ein High-Ankle-Sprain, oh Wunder. Also ich glaube, ich hatte gelesen, der 8. Spieler, glaube ich, der ein High-Ankle-Sprain hat bei den 49ers und dementsprechend ausfällt. Trent Williams eine Verletzung am Ellbogen. Javon Kinlaw ist noch nicht ganz sicher, ob er spielen kann am Knie. Der hat ja auch letzte Woche nicht gespielt. Also ja, das ist einfach, kann man glaube ich froh sein, wenn die Saison beendet ist. Ich bin mal gespannt, wie die O-Line sich zusammensetzt. Also nachdem ich glaube Justin School auf Right Guard gestartet hat, der wurde dann aber auch im Laufe des Spiels gebencht. Es könnte sein, dass er dann auf Left Tackle spielt. Also, ja, da wird man wieder mit dem letzten Aufgebot spielen müssen. Ich denke, man will aber auch jetzt auch niemanden irgendwie verheizen. Also ich denke, Garoppolo oder so, die werden da jetzt irgendwie nicht zurückkehren. Das wäre auch, ehrlich gesagt, ein bisschen dumm. Bei Kittle ist man sich scheinbar sicher. Der hat ja auch auf dem Snap-Count gespielt, glaube ich, gegen die Cardinals. Aber ja, es wäre jetzt halt wirklich ein bisschen verschenkt, da irgendwelche Leute noch angeschlagen irgendwie ins Rennen zu schicken. Ich denke, da sind die 49ers gut beraten, wenn sie wirklich einfach nur die Leute spielen lassen, die auch wirklich fit sind. Dazu habe ich heute eine gute Statistik gelesen. Die 49ers haben diese Saison 80 verschiedene Spieler eingesetzt. Ich glaube, es ist das meiste in der NFL. Shannon hatte dazu dann auch noch sowas gesagt, wie ja, manchmal musste er unter der Woche, kannte er die Leute gar nicht, die dann am Wochenende auf dem Feld standen. Da musste er sich dann erstmal am Game Day vorstellen persönlich. So viel Fluktuation hat da bei den 49ers stattgefunden. Es wird dann wahrscheinlich bei irgendwelchen Special-Teamern gewesen sein, die dann für ein, zwei Spiele reingekommen sind oder sowas. Aber war schon sehr, sehr krass, das Verletzungspech dieses Jahr, und es hört halt bis zum letzten Game nicht auf. Ist, ja, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass es ein Ende hat nächste Saison, aber gut, das haben wir auch letzte Saison schon gesagt, deswegen muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Eine Sache noch kurz, ich hatte gerade geschaut, also der Practice-Squad-Kicker von den Vikings ist Taylor Bertolet, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Hat hier noch ein Denver-Trikot an auf dem Bild. Also ist scheinbar auch so ein Journeyman-Kicker. Texas A&M sehe ich gerade. AFF hat er auch gekickt. Mal gucken. Also wenn es funktioniert, werden wir ihn sehen Sonntag. Ansonsten, wie gesagt, gibt es die Mitch Wischnowski Experience auf Kicker.
Ja, am Samstag gab es ja wieder so ein kleines Weihnachtswunder. Vor dem Spiel hätte man nicht wirklich damit gerechnet, dass wir die Cardinals schlagen, weil die eigentlich ja eher so im Flow waren im Gegensatz zu uns. Aber es hat ja dann doch geklappt mit 20-12. Also für mich herausragend war Fred Wilson, war unser Running Back und Jason Verrett nur mal, und Kerry Hyde hat auch mal wieder geil gespielt, oder Lars?
Ja, also ich tue mir ein bisschen schwer, da irgendwie hervorzuheben. Klar, Jeff Wilson, der hat mir auch in meiner Fantasy-Liga ein paar Punkte verschafft tatsächlich. Insgesamt war es, also ich sage jetzt mal vor allem defensiv, eine sehr, sehr runde Leistung. Ne? Also es war gegen eine Offense, die relativ fit war im Vergleich zu unserer Offense, sage ich mal, was wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Du hast schon gesagt, Jason Verrett hat einen sehr, sehr guten Tag gehabt gegen den Andrew Hopkins. Ich glaube, 8 oder 9 Catches nur für 48 Yards, also das war sehr, sehr stark. Akello Witherspoon, zweite Woche hintereinander jetzt, in der er sehr, sehr gut gespielt hat. Auch eine wichtige Interception gefangen in der Endzone. Also das sah schon sehr, sehr gut aus, vor allem auf Positionen, wo man da eben jetzt nicht so mit rechnen konnte, weil ja das Defensive Backfield schon so ein, ja, kleines Problemkind immer war, die letzten Wochen und Monate auch. Ist eine schöne Entwicklung. Muss man jetzt eben gucken, ob das ja dann wirklich was von Dauer ist oder ob das jetzt nur ein kleines Strohfeuer war. Ist ja auch so, dass sowohl bei Verrett als auch bei Witherspoon die Verträge auslaufen. Ne? Also die spielen jetzt nicht nur fürs Team, das natürlich auch, aber halt auch primär für sich, um sich neue Verträge zu sichern. Da muss man dann auch hoffen, dass da jetzt irgendwie kein Abfall kommt, wenn sie dann irgendwo und vielleicht auch bei den 49ers einen Vertrag unterschreiben. Du hast es gesagt, Kerry Hyder, glaube ich, jetzt 8,56. Die meisten, also hatte, glaube ich, ist ein persönlicher Bestwert von ihm und sind mit Abstand die meisten Sacks bei den 49ers diese Saison. Und ja, natürlich Fred Warner, ne, ist auch völlig zu Recht NFC Player of the Week geworden. Ich glaube, 14 Tackles, 3 Pass Deflections, ein Fumble Recovery und ein Forced Fumble. Also super Leistung mal wieder. Wäre wirklich erstaunlich, wenn er es diesmal nicht schaffen sollte ins All-Pro-Team. Da läuft ja auch so eine kleine Kampagne, All-Pro-Fred. Ich denke, er sollte da ganz gute Karten haben, aber wer weiß, ne? Bobby Wagner und Devin White haben da, glaube ich, auch noch ein kleines Wörtchen mitzureden. Muss man mal schauen. Insgesamt defensiv eine sehr, sehr gute Leistung auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, offensiv war es ja, nichts Besonderes. Ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, da wird Sebastian vielleicht gleich noch was zu sagen können. Es war halt insgesamt von der Offense jetzt nichts Phänomenales, was sie gemacht haben, also nichts Besonderes, ne? Weil halt auch man relativ eingeschränkt war, dadurch, dass man da ja auch viele Verletzungen hatte. Man ist viel über den Lauf gekommen, Jeff Wilson einen guten Lauf nach dem anderen rausgehauen und CJ Beathard hat halt das gemacht, was Nick Mullens die letzten Spiele nicht gemacht hat. Und das war, ja, den Ball securen und nicht in unnötigen Situationen wegschmeißen, beziehungsweise fummeln. Ich glaube, ein Fumble ist ihm unterlaufen, kurz vor der Pause. Das wurde dann Gott sei Dank nicht bestraft. Aber ja, insgesamt, glaube ich, war es wirklich nichts Besonderes. Es waren ja auch am Ende nur 20 Punkte, ne, wenn man so will. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Punkt gewesen, der mir als Cardinals-Fan, glaube ich, nochmal umso mehr oder mich umso mehr geärgert hätte, weil ich hatte schon das Gefühl, dass man an der Stelle, zumindest was die Offense-Leistung der Niners anging, die hätte schlagen können.
Ne? Ja, definitiv. Also man als Cardinals-Fan ist man, bin ich eigentlich immer noch ziemlich angefressen, dass wir gegen euer sogenanntes C-Team, was wir da gemacht haben am Sonntag. Shanahan hat mega gemacht, also da wirklich euer Notlazarett da echt geil gecoacht. Ich meine, dass Baffert da 3 Touchdowns hinlegt, hat man vor dem Spiel jetzt nicht gedacht. Auch nicht, dass Wilson pro Lauf ungefähr 8,3 Yards macht und insgesamt 183 Yards hinlegt. Aber das zeigt halt wieder, was wir für ein Problem haben. Sind einmal Tight Ends weiterhin. Ich meine, selbst Kittle hat fast 100 Yards gefangen bei nur 4 Receptions, also 92 Yards. Dass wir halt bei Tight Ends und bei Running Backs halt weiterhin in der Defensive große Probleme haben. Und auch ansonsten offensiv war jetzt das Play Calling von Kingsbury ja nicht wirklich sehr innovativ und auch nicht sehr überraschend. Ich meine, ich bin jetzt auch nur Hobby-Football-Fan in dem Sinne. Aber wenn ich schon ungefähr weiß, was jetzt für ein Play kommt, dann wird es eine NFL-Defense erst recht wissen. Und wenn ich dann immer dasselbe Schema habe, von wegen Lauf, Lauf, Passen und so, wenn ich das so nur die ganze Zeit durchziehe, klar, dass das dann irgendwann in die Hose geht. Und war eure Defensive, gerade die Secondary, einfach an dem Tag echt gut aufgelegt. Ich meine, Hopkins extrem gut aus dem Spiel genommen. Dazu dann die Interception von Kyler abgefangen und auch so ordentlich Druck gemacht. Also das war schon stark, was ihr da geleistet habt. Also eure 49ers. Und als Cardinals-Sicht ist es halt einfach total ärgerlich, dass wir jetzt diesen Showdown dann jetzt am Sonntag benötigen und haben, um noch vielleicht in die Playoffs zu kommen. Hätte nicht sein müssen.
Ja, also sehe ich absolut genauso. Es ist vor allem bei den Cardinals, also ich hatte es schon in Woche 1 gesagt, da war es auf jeden Fall aus Niners Sicht, glaube ich, eine ähnlich vermeidbare Niederlage wie jetzt aus Sicht der Cardinals. Und keine Ahnung, also bei den Cardinals hatte ich die ganze Saison über das Gefühl, dass man halt hier und da das große Potenzial, was man schon hat, finde ich in meinen Augen, einfach viel zu selten irgendwie ausgeschöpft hat. Ne? Also ich finde, die Offense hat eigentlich gute Voraussetzungen. Ne? Also mit Kyler Murray braucht man nicht drüber reden, super Quarterback. DeAndre Hopkins, einer der besten Receiver, aber was halt danach kommt, ist halt, ja, ich weiß nicht, also ich dachte eigentlich, dass man mit Kirk und den anderen Wide Receivern, dass man da eigentlich eine gute Baseline hat, auch hinter Hopkins, aber da kommt in meinen Augen ein bisschen zu wenig und auch das Laufspiel ist, ja, also hier und da hat der Kenyon Drake da mal ein super Spiel oder auch Edmonds, aber insgesamt ist das irgendwie so ein bisschen zu unkonstant und immer mal wieder gibt es einige Parts des Spiels, die einfach nicht funktionieren und wenn dann eben nicht Kyler Murray irgendwie durch sein Laufspiel da was gut machen kann oder die Andrew Hopkins 150 Yard fängt, dann ja, dann verlierst du halt auch mal so ein Spiel gegen die 49ers und ich weiß nicht, ich hatte also als Cardinals-Fan einfach ist es ja so, ich hatte das auch bei Twitter mal geschrieben, die Cardinals sind jetzt ja glaube ich bei 8-7 oder sowas und vor der Saison glaube ich war ja von jedem so die Vorhersage, ja so 8-8, 9-7, das wäre für die Cardinals schon gut. Was man dabei halt immer vergisst, ist halt, dass halt, also bevor man jetzt eine Saison die Prognosen abgibt, denkt man halt, okay, ein 8-8, ein 9-7 ist gut. Jetzt im Nachhinein stehen wir da und denken, oh, da war ja viel mehr drin gewesen. Ne? Ich denke, das geht oft vielen so, wenn man dann in der Nachbetrachtung darauf guckt und den Rekord anguckt, dass da halt viel mehr drin gewesen wäre. weil man sich, glaube ich, diese Sachen nicht so ganz vorstellt, wenn man vorher an irgendwelche Prognosen denkt. Wenn man ein 8-8 prognostiziert, bedeutet das halt eben auch, dass man 8-mal verliert. Das bedeutet, dass man 8-mal gewinnt und sich halt Hoffnung macht, aber dass man halt auch 8-mal verliert und eben merkt, okay, das reicht vielleicht doch noch nicht ganz. Und ich finde, das ist eben gerade bei den Cardinals so ein bisschen sehr, sehr stark, dass dieses Gefühl vorherrscht. Man hat ja, es ist ja nicht so, dass man irgendwie keinen Schritt nach vorne gemacht hat oder so, ne? Also der Rekord ist deutlich besser. Man hat einen Shot auf die Playoffs. Aber es ist eben frustrierend zu sehen, glaube ich, dass das einfach da deutlich mehr drin wäre jetzt vom Potenzial her und auch vom Playcaller her. Und
definitiv.
Ja, bin mal gespannt, ob es dann am Ende für die Playoffs reicht, weil dann traue ich ihnen auch relativ viel zu, ne? Also wenn es nur noch um ein Spiel geht, jedes Mal bin ich gespannt.
Ja, muss man sehen. Also zumindest wäre es für die Erfahrung, für die nächsten Jahre wäre es auf jeden Fall schon gut und auf jeden Fall auch mega, wenn sie es noch schaffen würden. Aber wie du gesagt hast, wir sind total unkonstant. Ich meine, ich sage immer zu 8-8, du bist zu scheiße, um richtig scheiße zu sein. Also das ist halt so, du bist nicht gut, du bist aber auch nicht schlecht, so mit einem 8-8. So, du bist so nichtssagend. Ist das eigentlich in meinen Augen. Ja, du hast 8-mal gewonnen und 8-mal verloren. Aber wenn man sich jetzt mal unseren Schedule anschaut, wir haben vor allen Dingen, wir hatten jetzt Spiele dabei, wie zum Beispiel Carolina, Miami, die hätten wir gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Also die hätten wir gar nicht verlieren dürfen. Gerade das Miami, wie du es gerade gesagt hast, wir sind auf gewissen Positionen, haben wir zwar einen guten, aber dahinter flacht es ab. Hopkins ist ein super geiler Receiver, aber wie man oft so auch sieht in den Spielen, er kriegt halt dann auch den besten Cornerback, der ihn dann covert. Wie es jetzt bei den Rams sein wird, dass Ramsey ihn wieder covern wird. Und ich meine, auch beim ersten Spiel hat er nicht wirklich viel gefangen und dahinter kommt einfach nichts. Kirk ist kein Nummer 2 Receiver. Also Kirk fangt so für mich so zwischen 2 und 3. Also da fehlt definitiv Nummer 2 Receiver. Jetzt gegen euch hat Edmonds gefehlt, wäre vielleicht nochmal eine Alternative zusätzlich gewesen, einfach dadurch, dass er auch fangen kann, aber ansonsten auch das Running Game, also Drake ist auch total inkonstant, also da sind manchmal Spiele dabei, da geht er ab wie ein Zäpfchen, auf gut Deutsch, beim anderen liefert er halt wieder gar nichts und was ich jetzt als großes Problem bei uns definitiv für mich persönlich für die Offseason beziehungsweise auch Draft Position angehe, ist die Secondary. Also man merkt, dass Patrick Peterson einfach nicht mehr die Spritzigkeit hat, was er vor Jahren hatte, dass er einfach seiner Form mehr oder weniger hinterherläuft, da auch wirklich kein großer Faktor mehr ist. Und auch auf Cornerback Position 2 haben wir eine absolute, in meinen Augen, ich sag's jetzt einfach drastisch, eine Niete mit Kirkpatrick. Also der oftmals meilenweit weg vom Gegenspieler steht. Also oder auch dann einfach mal vorbei hüpft, sodass er durchlaufen kann und Yards machen kann. Und gerade da haben wir echt massiv Probleme. Und dieses Playcalling ist für mich einfach auch teilweise nicht wirklich gut. Also das muss ich Kingsbury ankreiden. Und ich meine, wenn er jetzt diese Saison jetzt die Playoffs nicht schaffen, gut, hätte jetzt wahrscheinlich sowieso keiner wirklich jetzt erwartet vor der Saison. Aber nächstes Jahr muss er liefern. Ansonsten sehe ich seinen Stuhl backen nächstes Jahr. Dann kann er seine Villa wieder verkaufen in Arizona.
Ich halte das ehrlicherweise gar nicht für so dramatisch, dass die Saison jetzt vielleicht noch nicht in den Playoffs endet, weil ihr ja das Ganze, glaube ich, schon auch so ein bisschen längerfristig und nachhaltiger aufbauen wollt. Wir haben, glaube ich, wenn wir so in der NFC zurückgucken, die letzten 10 Jahre auch relativ viel so One-Hit-Wonder gesehen. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, jetzt so eine Saison zu haben, die vielleicht nur ein bisschen Progress gibt und nicht so direkt irgendwie tief in den Playoffs landet, um das eben nachhaltig aufzubauen.
Ja, wie gesagt, die Playoffs wäre auf jeden Fall ein schönes Ding, wenn wir da reinkommen würden. Es wäre aber auch kein kompletter Weltuntergang, wenn wir das jetzt natürlich nicht schaffen würden. Aber ich meine, wenn du die Chance hast, an den Playoffs teilzunehmen, dann solltest du auch teilnehmen. Also man sollte jetzt einfach nochmal alles reinhauen am Sonntag, um dieses Ticket einfach zu lösen.
Jo. Apropos nächsten Sonntag, da gibt es dann ja für alle Teams in der NFC West noch durchaus mehr oder weniger wichtige Matchups. Also ich glaube, die 49ers sind ja das einzige Team, für die es so gut wie um nichts mehr geht eigentlich, außer bei einem Sieg wahrscheinlich um eine schlechtere Draft-Position. Aktuell glaube ich 49ers an 15, meine ich. Gibt es so einige Teams, die noch hinter ihnen sind. Also wenn die gewinnen, könnte man da noch ein paar Plätze nach oben oder nach unten rutschen, je nachdem, wie man das jetzt interpretieren möchte. Es steht am Sonntag dann für die Seahawks, glaube ich, doch noch relevantes Spiel an, für die Niners wie gesagt, nicht mehr so relevantes Spiel. 22:25 geht's wie letztes Jahr in Woche 17 nach Seattle in CenturyLink Field. So heißt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Muss mich gleich nochmal verbessern. Simon, ich hatte, glaube ich, den Namen vergessen. Wie heißt es jetzt? Irgendwas mit Licht ist das, glaube ich, ne?
Ja, genau. Es ist jetzt das Lumen Field.
Ja, okay, genau. Dann geht's dahin. Und leider ohne Fans, glaube ich, komplett. So ist es die Regelung auch in Seattle.
Ja, genau.
Das, genau, da die tolle Atmosphäre, die man da letztes Jahr oder die letzten Jahre eigentlich immer hatte, dass die leider, oder spielen die in San Francisco beziehungsweise Arizona? Ich glaube, spielen in Arizona.
Das Spiel ist in Arizona, ja, genau.
Ja, das, also Heim-Auswärtsspiele komme ich dieses Jahr sowieso mit durcheinander, weil die 49ers ja hier und hier, also, naja, ihr wisst ja, wie es war, ne? Da war Arizona auf einmal zu Hause und die Stadien sowieso leer und ich glaube, die 49ers hatten dieses Jahr auch einen horrenden Rekord überhaupt, also zu Hause in Anführungsstrichen, glaube ich, nur 2 oder 3 Spiele gewonnen. Also das war sehr, sehr komisch dieses Jahr. Nee, ist es offiziell ein Heimspiel in Arizona, so sieht es nämlich aus und genau, da geht es dann gegen die Seattle Seahawks. Ich weiß nicht, Simon, die Saison insgesamt, glaube ich, war schon so ein bisschen eine kleine Achterbahnfahrt für euch, oder? Also die erste Saisonhälfte war ja, glaube ich, sehr, sehr, ja, doch, ja, spektakulär will ich nicht sagen, aber doch schon sehr, sehr positiv, glaube ich, ne? Also Russell Wilson mittendrin im MVP-Rennen, Let Russ Cook war, glaube ich, auf dem Höhepunkt angelangt. Und in den letzten Spielen, ich glaube, der Höhepunkt war da so, also der negative Höhepunkt, so die Niederlage gegen die Jets. Glaube ich, ist das so ein bisschen ins Wanken gekommen. Wie ist denn da so die aktuelle Gemütslage, würde ich mal sagen, bei euch?
Also eigentlich hast du es schon zusammengefasst. Im ersten Teil der Saison war die Offense bombastisch, dafür die Defense absoluter Schrott, war auf dem Weg, die schlechteste Defense aller Zeiten zu werden, was Total Yards angeht. In der zweiten Saisonhälfte ist es genau andersrum. Die Offense klickt nicht mehr so wie im ersten Teil der Saison. Dafür hat sich die Defense deutlich verbessert und ist auf dem Weg, ja, oder ist seit Woche 10, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar Nummer 1 Scoring Defense. Also ja, es ist so ein Wechselbad der Gefühle. Und eigentlich ist so gerade so unser Hauptbauchschmerz die Frage, ob man es in den Playoffs dann mal an einem Tag auch hinkriegt, wirklich beides zu vereinen und sowohl eine gute Offense als auch eine gute Defense auf den Platz zu bringen, weil das natürlich letztlich nötig wäre, um auch mal einen tieferen Playoff-Run irgendwie anzusteuern. Genau, das ist also so ein bisschen die Gemütslage bei den Seahawks gerade. Ist natürlich trotzdem, muss man sagen, eine sehr gute Saison. Wir stehen sehr gut da, 11-4 gerade. Können theoretisch sogar die Nummer 1 Seed bekommen und damit ja eine Bye-Week. Aber das sind nur noch so theoretische Chancen, sag ich mal. Dazu müsste schon viel gut laufen für uns. Deswegen, also es ist trotzdem eine gute Saison und eigentlich kann man sich über die Offense gerade auch nicht richtig beschweren. Es ist nur so schade zu sehen, wie das am Anfang lief und sich eben dann die Frage zu stellen, warum klappt das gerade nicht mehr so, wie es am Anfang noch geklappt hat.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen seltsam gewesen. Also ich habe dann hier und da, also ich habe die Seahawks jetzt schon noch intensiver verfolgt als andere Teams, aber jetzt auch nicht, dass ich jedes Spiel im Einzelspiel gesehen habe. Also halt so ein bisschen über die Red Zone mal oder die Highlights, wenn es irgendwelche Primetime-Spiele waren. Ich weiß nicht, habt ihr eine Erklärung, sage ich mal, dafür, dass es jetzt auch mit Russell Wilson irgendwie so ein bisschen, ja, bergab will ich nicht sagen, aber dass er eben diese Leistung, die er in der ersten Saisonhälfte gezeigt hat, irgendwie nicht mehr so ganz abrufen konnte? Also ist da irgendwie ein einschneidendes Ereignis, einschneidendes Spiel gewesen? Oder also, wie gesagt, für mich kam das einfach so ein bisschen unerklärlich, ne? Nachdem er die ersten Spiele, glaube ich, pro Spiel wirklich jede Woche 4, 5 Touchdowns, keinen Turnover, dass es dann auf einmal losging, dass er dann da plötzlich wilde Interceptions geworfen hat, auch ziemlich unakkurat manchmal wurde bei Third Down, auch hatte ich das Gefühl zumindest. Und dass einige Spiele dann doch deutlich enger wieder waren im Endeffekt, als sie eigentlich hätten sein müssen. Gibt es da, weiß nicht, jetzt allgemein, sage ich mal so, im Seahawks-Lager, gibt es da irgendwie so Erklärungsansätze für oder ist das ähnlich mysteriös, wie es für mich aussieht?
Also tatsächlich ist das so das größte Mysterium, was wir eigentlich gerade so oder wo wir hinterherjagen, auch bei uns im Podcast regelmäßig, und versuchen da immer wieder neue Erklärungsansätze zu finden. Ich glaube, das, was letztendlich zumindest ein Teil der Lösung ist, ist, dass wir gerade zu Mitte der Saison kaum Running Backs zur Verfügung hatten, weil unsere Nummer 1 und 2 beide verletzt waren und dadurch ein wesentlicher Teil auch unserer Offense rausgenommen wurde. Und da ja dann auch viel schief gegangen ist, was einfach bedingt dadurch war, dass die Offense nicht mehr so gut gebalanced war, sag ich mal. Das ist sicherlich ein Punkt. Was ich so ein bisschen noch vermute, ist, dass er einfach den Kopf mit, also zum einen den Druck so ein bisschen spürt, der auf ihm und seinen Schultern lastet. Und dadurch so ein bisschen vielleicht auch mit anderen Themen, die noch so in seinem Kopf rumschwirren, einfach zu viel zu tun hat. Ich fand das ganz, ganz bezeichnend auf der letzten Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Rams jetzt am Sonntag. Hat er so ungefähr nichts zum Spiel selbst gesagt, aber ganz viel zu anderen Themen, sei es Politik oder sonst irgendwie was. Corona war alles Thema, aber wenig zum Spiel. Und ich hatte echt so ein bisschen das Gefühl, dass er irgendwie, ja, da gerade ganz viele andere Themen hat, die ihm sehr wichtig sind und Football vielleicht nicht der hauptsächliche Fokus ist. Und das kann sie natürlich dann niederschlagen nachher in, was weiß ich, der Ball wird mal 2 Yards zu weit geworfen, obwohl der Receiver eigentlich offen ist oder sonstige, ja, gute Sachen. Und auch trotzdem da, der ist ja immer noch ein guter Quarterback und macht immer noch ziemlich viel richtig. Und ich würde ihn immer noch auf die Saison, aufs Ganze gesehen, in der Top 5 der Quarterbacks dieser Liga einsortieren. Von daher, so richtig beschweren können wir uns eigentlich auch nicht.
Nee, also das glaube ich auch, ne? Also es ist halt so dieser, also was halt, glaube ich, schwer zu akzeptieren ist, in Anführungsstrichen, ist halt dieser Drop-Off, ne? Dass du halt am Anfang der Saison gesehen hast, wie es gehen kann. Also dieser absolute Peak an Leistungsvermögen, sage ich mal. Und jetzt halt diese Schwankungen, aber die man ja irgendwie immer dabei hat, ne? Also guck dir Patrick Mahomes an oder sowas, der hatte jetzt auch 1, 2 schwächere Spiele dabei. Solange du eben gewinnst, und das war jetzt bei den Seahawks zumindest im letzten Spiel gegen die Rams ja wieder so, weil halt andere Mannschaftsteile funktionieren, denke ich, kann man da auch drüber hinwegsehen, weil ich da jetzt mich immer schwer tue, da direkt so ein strukturelles Problem daraus zu machen. Ich glaube nicht, dass die Seahawks jetzt dadurch irgendwie zurückgeworfen werden in irgendeiner Entwicklung oder so. Weil da hatte ich ja, glaube ich, auch mitbekommen, dass ihr da so ein bisschen Angst hattet, dass als Wilson angefangen hat, da so ein bisschen mehr Turnover zu produzieren, dass Carroll oder Schottenheimer dann wieder dazu zurückgehen, den Ball mehr zu rennen, vor allem auf Early Downs. Wo ich aber glaube, dass sich das so ein bisschen gelegt hat und dass man da jetzt eine gesunde Philosophie, Spielphilosophie, sage ich mal, gefunden hat. Klar, gibt es ja immer noch Kritikpunkte, das ist, glaube ich, bei jedem Team so. 49ers war das jetzt auch vergangenen Sonntag so, dass sie ja, glaube ich, 3 oder 4 Mal bei Fourth and Short gepuntet haben, wo ich mir die Haare gerauft habe. Am Ende war es dann vermeintlich die richtige Entscheidung, weil die Defense dann das ein oder andere Mal gut gehalten hat. Auf der anderen Seite, die Cardinals sind, glaube ich, 4 oder 5 Mal dafür gegangen, haben es 4 Mal hingekriegt, beim 5. Mal dann nicht mehr, wodurch die 49ers dann ein Short Field hatten. Meine Meinung ist immer noch, dass Process da über Results steht. Eigentlich ist natürlich immer schwer zu argumentieren, aber insgesamt glaube ich, dass die Seahawks da diese Saison schon einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Deswegen glaube ich, dass jetzt so der Eindruck der letzten Wochen so ein bisschen täuscht und glaube halt auch, dass das, wenn sie dann in den Playoffs stehen, da müsstest du mich gleich nochmal aufklären oder uns, wie das genau aussieht im Playoff-Picture. Ich meine, also du hast ja gesagt, First Seed ist noch drin, da müssten wahrscheinlich Green Bay und New Orleans beide verlieren. Was wäre das Schlechteste, was dabei rauskommen könnte? 3 wahrscheinlich, ja, ne? Also als schlechtester Division-Winner. Also, was davon wäre gut, sage ich mal? Geht's dann irgendwie, also könntet ihr irgendwie noch gegen Platz 4? Nicht, ne? Da kannst du nur als Fünfter, glaube ich, wenn ihr...
Genau. Also letztendlich ist für uns die Ausgangssituation dann doch relativ einfach. Die 3 haben wir sicher, da kann sich nichts mehr dran rütteln. Und wir können nur noch weiter nach oben kommen. Wenn eines der beiden Teams verliert, landen wir automatisch auf Seed Nummer 2. Und wenn beide verlieren, landen wir automatisch auf Seed Nummer 1. Das ist die relativ einfache Rechnung. Immer natürlich vorausgesetzt, dass wir euch schlagen. Fangen wir mal damit an. Das müsste die Grundbedingung sein. Ja, und dann ist halt ja letztendlich unten aber auch noch so ein bisschen die Frage, gegen wen wirst du dann spielen? Du wirst auf jeden Fall nicht gegen die 4 spielen und natürlich auch nicht gegen die 1 und die 2, das ist klar. Aber dann kann es eben dementsprechend, können es die Buccaneers werden, können es die Rams werden, gegebenenfalls die Cardinals, können es die Bears werden, also da ist dann noch viel drin. Das wird sich auch letztendlich halt erst entscheiden, wenn wir die Ergebnisse aller Spiele haben. Also das ist die Bucks werden es eher unwahrscheinlich, weil die vermutlich am 5 landen werden und dann danach gegen Gewinner der NFC East spielen werden, aber dann die 6 und die 7 ist eben gerade noch nicht wirklich absehbar. Das kommt viel darauf an, wie die anderen Spiele laufen.
Ja, relativ kompliziert alles noch. Ja, dann lass uns doch mal noch kurz über das anstehende Spiel reden. Ich glaube, jetzt groß irgendwas vorstellen, also müssen wir ja nicht mehr. Ich glaube, das erste Spiel, da hatten wir solche Sachen schon relativ ausführlich besprochen. Man kennt sich ja, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut. Auch jetzt nicht nur, was uns angeht, sondern auch die Teams selber. Kurz mein Take zum Spiel. Also für die 49ers, wie gesagt, geht es eigentlich so gut wie um gar nichts mehr. Ich glaube, da ist man wirklich einfach froh, wenn diese Saison vorbei ist. Das ist eine totale Seuchensaison gewesen und man trotzdem eigentlich ganz gute, positive Erkenntnisse noch daraus mitnehmen konnte, dass das Team eben auch, obwohl es auf dem allerletzten Zahnfleisch geht, immer noch Siege irgendwie rausquetschen kann und das sogar gegen Teams, die möglicherweise in Playoffs stehen, Rams, Cardinals jetzt. Ein witziger Fact, sollten die 49ers gewinnen, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, dann haben sie zumindest in der NFC West einen Rekord von 4-2. Also sie beenden die eigene Division mindestens mit 3-3. Wenn sie das Spiel gewinnen, dann haben sie den besten internen Rekord in der NFC West. Zeigt vielleicht auch nochmal, wie absurd ausgeglichen oder gut auch diese Division überhaupt ist. Und ich hatte es ja eben angesprochen, noch einmal kurz zum Kicker. Also ich hatte gerade die Info reinbekommen. Tristan Vizcaino ist übrigens der Kicker, der spielen wird und von der Vikings Practice Squad gekommen ist scheinbar. Ich hatte ihn da eben nicht gefunden, da war ein anderer Kicker gelistet. Es scheint Tristan Vizcaino zu sein, Vizcaino, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Das noch kurz dazu. Der wird dann höchstwahrscheinlich kicken, wenn wir da überhaupt mal hinkommen in der Situation. Wir hatten es ja eben schon angesprochen.
Vielleicht nur als kleiner Tipp für euch, vielleicht ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war, wo wir in L.A. gespielt haben, hat bei den Rams ist der Kicker Zöllein verletzt gewesen und da haben sie die ganze Zeit Two-Point-Conversions ausgespielt, total erfolgreich. Mach doch das einfach.
Ja, also das ist sowieso ein interessanter Ansatz, ne? Also ich glaube, letzte Saison hatte ich es ein paar Mal bei manchen Teams gesehen, die das gemacht haben mit Two-Point-Conversions, auch schon früh im Spiel. Ich glaube, die Steelers waren es manchmal. Finde ich gar nicht so blöd. Natürlich ist es dann, wenn es dann dreimal hintereinander, sollte man dreimal einen Touchdown machen, nicht schaffst, ist es natürlich auch wieder ungünstig. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, aber jetzt haben sie einen Kicker bekommen. Also ich glaube, wenn sie wirklich mit dem Panther, also mit Wischnowski hätten gehen müssen auf Kicker, dann wäre das wahrscheinlich tatsächlich eine Option gewesen. Aber insgesamt, noch einmal kurz zu der gesamten Ausgangssituation. Wie gesagt, bei den 49ers ja ohnehin viele Verletzte, brauchen wir nicht mehr drüber reden, aber jetzt eben auch noch mit Brandon Ayuk, der einzig echte Nummer 1 Receiver, sage ich mal, der wegfällt, mit Trent Williams, der Left Tackle, den man hoffentlich verlängert, der wegfällt, sodass deine Offensive doch noch eigentlich bis auf George Kittle und vielleicht mit Abstrichen Kyle Juszczyk wenig offensive Firepower ist, die Kyle Shanahan da irgendwie einsetzen kann. ich gehe davon aus, dass die 49ers zumindest offensiv sehr, sehr run-heavy agieren werden, was für die Seahawks wahrscheinlich auch keine Überraschung sein wird. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das nicht so gut funktionieren wird. Und ich weiß nicht, Simon, ich weiß noch, im ersten Spiel haben die Seahawks Jimmy Garoppolo, der ja da auch noch angeschlagen war und sich auch wieder verletzt hat in dem Spiel, sehr, sehr häufig geblitzt, auch mit Jamal Adams. Ist das immer noch so, dass die Seahawks überdurchschnittlich viel blitzen, oder hat sich das mit der Verpflichtung von Carlos Dunlap so ein bisschen gelegt? Weil ich glaube, das könnte jetzt am Sonntag gegen die Niners auch wieder ein gutes Mittel sein, weil CJ Beathard eben so ein Quarterback ist, der im Gegensatz zu Mullins und Garoppolo zwar ein bisschen tougher ist und auch ein bisschen mehr einstecken kann, aber halt nicht so einen schnellen Release hat.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich wieder so ein probates Mittel wird. Wir haben das zwar so ein bisschen eingestellt, das lag aber wahrscheinlich auch einfach an den Gegnern, die wir da so vor uns hatten. Wir sind auch sehr viel effizienter im Pass Rush geworden in den letzten Wochen. Und zwar auch ohne Blitzes. Also Jamal Adams ist immer noch ein Safety, der sehr hoch steht und der gerne auch mitrusht. Das ist völlig ohne Frage. Aber es sind nicht mehr die riesigen Blitz-Packages, die dann da um die Ecke kommen. Das war ja in dem Spiel wirklich krass. Das habe ich aber seitdem nicht mehr gesehen und auch vorher eigentlich selten gesehen bei den Seahawks. Also wir sind immer noch, ich glaube, eins der blitzheaviesten Teams der Liga, aber es ist lange nicht mehr das in dem Spiel zumindest war. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das auch Teil der Lösung ist. Letztendlich werden wir aber wahrscheinlich, also wir werden viel auch mit Base-Defense spielen, um eben den Lauf wegzunehmen. Ich habe ehrlicherweise, ich habe mich so ein bisschen, also überhaupt nicht böse gemeint, aber ich habe mich so ein bisschen gefreut, dass der Ayuk dann raus war, weil nun mal einfach dadurch klar ist, was die Reise sein wird bei den 49ers. Und das ist nun mal einer in der Defense auch so ein bisschen über die ganze Saison gewesen, unsere Stärke gewesen, dass wir eben den Lauf rausnehmen und dass das wir da eigentlich unsere Hauptstärke in der Defense haben. Von daher muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich ein ganz gutes Gefühl für Sonntag. Wenn da nichts großartig schief geht, dann sollte das funktionieren und dann sollten wir das Spiel auch gewinnen.
Ja, also ich man könnte das jetzt, du hast es ja eben vor der Folge schon angesprochen, man könnte da jetzt irgendwie gekünstelt irgendwelche eine Brisanz reinreden. Also ich glaube, die 49ers würden es schon gerne gewinnen und könnten sich da wahrscheinlich irgendwelche eigenen Storylines noch ausmalen, die dann motiviert. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass das reicht, ne? Also der Qualitätsunterschied ist da aufgrund der Verletzungen und vor allem, wie die ganze Saison verläuft. Also die Seahawks werden ja auch mit einer gewissen Selbstverständnis in das Spiel gehen. Anders als die 49ers, da werden Spieler auf dem Feld stehen, die diese Saison so gut wie gar nicht gespielt haben oder meistens in der, keine Ahnung, zweiten oder dritten Reihe waren. Ja, das ist halt eine ganz andere Herangehensweise dann schon mal, auch für die Spieler. Und ich glaube, man wird es nie sagen, aber ich denke auch, so ein Kyle Shanahan oder so, der wird wissen, dass das eigentlich relativ aussichtslos ist, das Ganze. Natürlich wird er versuchen, da das bestmögliche Spiel zu callen. Man weiß ja immer, wie so ein Spiel läuft, ne? Also das kann ja schon mal passieren, dass man da in Situationen gerät. Keine Ahnung, sei es ein Return-Touchdown oder irgendwas Special-Team-mäßiges, was da passieren kann, irgendwie ein Block-Punt oder sowas, dass man da irgendwie ein bisschen kompetitiv ist die ganze Zeit. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die 49ers-Defense zumindest am Anfang ganz gut noch mithalten kann mit Wilson und mit der Seahawks-Offense. Bin da mal gespannt auf die Matchups, irgendwie Metcalf gegen Jason Verrett oder sowas. Da freue ich mich auch drauf, dass die sich da nochmal beweisen dürfen können, wie auch immer, bevor sie dann in eine Free Agency gehen. Denke aber, dass es insgesamt einfach dann, weil die Offense in meinen Augen wahrscheinlich nicht ausreichend scoren wird, um das Spiel irgendwie eng zu halten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es relativ low-score-mäßig wird, also dass die Seahawks so ja, 21 bis 24, 27 Punkte scoren oder so. Und die 49ers eben vielleicht so knapp über 10 kommen maximal. Je nachdem, ob die Defense vielleicht mal irgendwie Punkte macht oder sowas von den Niners, was ja auch immer mal passieren kann. Aber ich bin eben auch da leider nicht wirklich zuversichtlich, ob der Personaldecke, was jetzt die Chancen der 49ers in diesem Spiel angeht. Ich denke, da wird man, wie gesagt, einfach froh sein, wenn auch das Spiel dann jetzt im Kasten ist, man nicht noch irgendwelche neuen Verletzten irgendwie auf dem Lazarett begrüßen kann. Und dann macht man, glaube ich, auch einen großen Haken hinter die Saison und schaut, dass man sich in der Offseason vernünftig neu aufstellen kann, dass die verletzten Spieler alle gesund werden und dann in die neue Saison gehen. Bei den Seahawks ist es ja anders bekanntlich, da gehört das Spiel jetzt eigentlich zu einem Must-Win. Aber wir hatten es ja gerade schon gesagt, wenn sie es jetzt verlieren sollten, was ich wie gesagt für relativ unwahrscheinlich halte, dann ändert das auch nichts daran, dass die Seahawks definitiv schon mal in den Playoffs stehen. Und da dann, wie jedes Jahr eigentlich, glaube ich, nur einmal war es 2016, 2017, standen sie nicht in Playoffs, glaube ich, da auch wieder eine Chance haben auf den ganz großen Wurf. Ich weiß nicht, da würde mich mal die Meinung jetzt auch von Sebastian nochmal interessieren. Wie seht ihr das? Also ich weiß nicht, jetzt aus Seahawks Sicht, Simon kannst ja gleich vielleicht auch nochmal was dazu sagen, aber Sebastian, wie würdest du die Chancen der Seahawks einschätzen dann in der Postseason? So, sag ich mal so, von der objektiven Betrachtungsweise her?
Ja, also ähnlich, ich würde es eher gemischt sehen, weil, wie Simon dann gesagt hat, die Frage ist, können die Seahawks dann in den Playoffs wirklich in einem Spiel offensiv sowie defensiv glänzen? Und darauf wird es halt ankommen. Also, wenn sie das können, muss man definitiv mit den Seahawks immer rechnen, weil dieses Team ist einfach schon sehr, sehr gut an sich vom Talent her. Und ja, das wird sich halt zeigen, ob sie halt dann wirklich einem Spiel offensiv und halt defensiv einfach ihre Leistung bringen können.
Ja, sehe ich ähnlich, ne? Also es ist halt, kommt auf viel an. Gut, das kommt bei jedem Team darauf an, aber ich denke halt, die Seahawks sind halt seit Jahren einfach ein, was ich eben sagte, so ein Team mit einer hohen Baseline, sage ich mal, was sehr, sehr gut gecoacht ist. Und die dann, wenn sie in den Playoffs sind, glaube ich, für jeden Gegner mit eines der unangenehmsten Teams zu spielen sind, weil sie halt auch einen sehr, sehr harten Spielstil haben oder einfach so eine Kultur, sage ich mal, etabliert haben, die einfach sehr auf Zusammenhalt auch basiert in meinen Augen und dementsprechend einfach immer es unangenehm ist, gegen die zu spielen, vor allem eben in den Playoffs, wenn es dann sogar um was geht. Und ich bin da wirklich, also ich kann da ehrlich sein, ich hatte jetzt die Seahawks sowieso auch schon vor der Saison auf Verrechnung, auch für Platz 1 in der NFC West mal wieder. Und ich traue den Seahawks da auch definitiv zu, da bis in den Super Bowl zu kommen, weil wenn man es schafft, diese Leistungen, die man jetzt ja am Anfang der Saison primär gesehen hat, der offensiven Seite und die Leistung der Defensive so zu vereinbaren, beziehungsweise es muss ja, ich sag mal, wenn die Offense vernünftig performt und die Defense jetzt nicht in jedem Drive einen Touchdown zulässt, könnte das theoretisch halt schon reichen. Und da traue ich ihnen auch relativ viel zu, bin ich ehrlich. Und bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht. Und da, ja, muss man schauen. Also das kommt natürlich auch auf die Gegner an, ne? Also Packers und Saints sind natürlich auch Teams, die sehr, sehr unangenehm zu spielen sind, aber die kommen ja wahrscheinlich erst später für die Seahawks. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, aber mit den Seahawks ist da definitiv zu rechnen. Ich weiß nicht, Simon, was wäre denn so für euch der optimale, oder sag ich mal so, der Wunschverlauf in den Playoffs? Also jetzt von den Gegnern her oder von den Matchups?
Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Division-Duell kriegen in der Wildcard-Round, ist gar nicht so gering. Deswegen ist das, also da rechnen wir eigentlich fast mit, dass es dann irgendwie nachher Rams oder Cardinals werden. Das kann eben sehr gut zieren. Und das wäre für uns insofern schön, als dass es Gegner sind, die gut bekannt sind. Und niemand da um die Ecke kommt, den wir jetzt zum Beispiel diese Saison noch gar nicht gespielt haben, wie die Buccaneers oder so. Da sind es natürlich dann immer Spieler auf Messers Schneide. Wir haben auch diesmal wieder ein Spiel gegen die Cardinals verloren, ein Spiel gegen die Rams verloren. Und ob wir beide Spiele gegen die 49ers gewinnen, sehen wir dann auch erstmal am Sonntag. Also da ist sowieso dann immer alles drin. Haben Playoffs natürlich dann immer nochmal andere Gesetze. 3 € ins Phasentrain an der Stelle. Aber das wird sicherlich insofern ein schwieriges Spiel, als dass die Gegner sich gut kennen und dadurch auch ihre Schwächen und Stärken gut kennen und da vielleicht jetzt nicht so ultra viel Videostudium betreiben müssen zusätzlich. Ich glaube aber trotzdem, dass die erste Runde nicht die riesige Hürde für uns wird, weil es da auch ausreichen kann, einen nicht hundertprozentig perfekten Tag zu haben. Wenn es dann später gegen die Packers oder gegen die Saints geht, dann wird es viel übler. Weil das Teams sind, die halt ähnlich gut wie die Seahawks aufgestellt sind, auch ähnlich breit wie die Seahawks aufgestellt sind. Gut, wer hat jetzt keine Run-Defense? Das wird wahrscheinlich nachher irgendwie ein Shootout werden. Aber das musst du halt mit dem Edge und Aaron Rodgers auch erstmal mithalten. Und was Devontae Adams in der Lage ist anzurichten, haben wir alle jetzt am Wochenende gesehen. Also das ist, bei den Saints sind so viele Waffen. Da Kamara am Wochenende war ja überragend. Also da stehen einfach dann Teams auch, die vielleicht noch mal mehr Qualität als die Seahawks mitbringen. Vor allem, wenn wir es eben nicht schaffen, beide Mannschaftsteile gut im Spiel zu haben. Was mir aufgefallen ist auch, ist, dass über die Saison hinweg es immer wieder Spiele gab, in denen die Adjustments bei uns nicht funktioniert haben. Da war zum Beispiel die Niederlage gegen die Bills, die auch unglaublich wehgetan hat. Weil das eben so ein Spiel war, da sind wir in Messerschneide gelaufen und das nicht nur einmal, sondern 10-mal hintereinander. Und das war so bekannt aus den letzten Playoffs in den letzten Jahren. Da hatten wir das auch öfteren, dass wir dann spätestens in der Divisional Round auf ein Team getroffen sind, wo dann unser ausgedachter Matchplan nicht mehr so aufgegangen ist und dann eben nicht angepasst wurde. Da habe ich aber so ein bisschen mehr Hoffnung, dass das diese Saison besser klappt, weil einfach Pete Carroll und Brian Schottenheimer da auch so ein wenig variabler geworden sind und das vielleicht einfach mehr möglich ist. Und dann muss man natürlich ganz klar sagen, dass wir auf jeden Fall die Qualität haben, jeden in der NFC zu schlagen. Ob es dann im Super Bowl reicht, wenn da die Chiefs stehen, wovon wir ja wahrscheinlich alle ausgehen, weiß ich nicht, weil die nun mal, also die sind für mich schon auch dieses Jahr wieder das überragende Team der Liga. Auch die sind schlagbar, haben wir auch die Saison über gesehen. Patty Mahomes ist auch nicht der Gott, der alles immer richtig macht, haben wir auch diese Saison gesehen. Ist dann sowieso nochmal ein anderes Spiel, weil neutraler Ort, gut, viele Fans wird es wahrscheinlich nicht geben im Stadion, aber es ist dann halt doch auch ein Super Bowl. Was für uns Vorteil sein könnte, ist, dass tatsächlich aus unserem Super Bowl-Jahr 2013 nur noch fünf Spieler überhaupt im Team sind. Das heißt, es sind viele dabei, die auch jung sind, die hungrig sind, die Bock haben, was zu erreichen, die ihren Finger auch mal mit einem Ring schmücken wollen und das könnte noch so ein bisschen der Vorteil sein. Das ist bei anderen Teams vielleicht so nicht mehr so der Fall, weil da schon viele einen haben.
Jo, bevor ich noch kurz einmal auf die Cardinals-Szenarien komme, weil das ja auch ganz spannend ist, die dann ja möglicherweise auch auf die Seahawks treffen. Einer von diesen Spielern ist ganz witzig. Ich glaube, das ist ja bei euch in den Reihen auch jetzt eine relativ populäre Personal dir gewesen ist, DJ Reed, den wir 49ers-Fans ganz gut kennen. Ich glaube, die Niners hatten ihn gedraftet, meine ich sogar, in der fünften Runde 2017 oder 16, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, 17 unter Shanahan war es, ist er zu den 49ers gekommen und hatte die letzten Jahre eigentlich eine ganz, gute Rolle eingenommen im Defensive Backfield der 49ers. War so das Schweizer Taschenmesser, sage ich mal. Also sobald irgendwer ausgefallen ist bei den Niners, stand DJ Reed zur Verfügung, hat, glaube ich, jede Position mal bedeckt im Defensive Backfield, also Free Safety, Strong Safety, Slot Cornerback, dass er meines Wissens, glaube ich, auch im College gespielt hat und hier und da sogar mal Outside Cornerback gespielt hat. Ganz lustige Geschichte, vor der Saison war es eben so, dass er verletzt war. Ich glaube, der hatte, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, er hätte sich irgendwie das Schlüsselbein gebrochen oder sowas. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Er hat sich den Brustmuskel gerissen.
Genau, stimmt. Torn Pectoral war es. Das gleiche Verletzung, die Quan Alexander auch hatte. Und die 49ers haben ihn dann, glaube ich, auf, also die Publiste war voll, meine ich, und die 49ers hatten ihn dann gewaved und auf IR gesetzt, in der Hoffnung, dass kein Team eben einen Waiver-Claim setzt auf ihn. Und er dann, das wäre dann eben so gewesen, dass er dann auf die 49ers IR gegangen wäre. Und die ihn dann quasi weiterhin unter Vertrag gehabt hätten. Das hat nicht funktioniert. Die Seahawks sind den Niners da dazwischen gefunkt. Und ich glaube, sein erster Einsatz wäre, glaube ich, in Woche 8 oder 9 gegen die Niners gewesen. Hat auch direkt eine Interception gefangen gegen Jimmy Garoppolo. Der ist, glaube ich, bei euch mittlerweile doch ein fester Bestandteil geworden, oder? Ich meine, Outside Cornerback-Spieler, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was ich da so mitbekomme, sieht echt gut aus.
Ja, tatsächlich. Also kann ich nur unterschreiben. Ist für uns am Anfang auch so ein bisschen Schweizer Taschenmesser gewesen. Wir haben ja in der Secondary doch so die ein oder andere Ausfälle gehabt. Jamal Adams war mal nicht da. Shaquille Griffin hat verletzt gefehlt. Auch Dunbar, den wir ja vor der Saison geholt hatten, fiel aus. Und dann hat er eigentlich fast jede Rolle gespielt. Also auch dann in Nickel oder Dime irgendwie Formationen draufgekommen. Und jetzt hat er sich tatsächlich als Outside-Cornerback, als Rechter festgespielt gerade. Und es sieht auch nicht so aus, als würde er den Job abgeben wollen. Hat jetzt auch in der letzten Woche wieder ein Interception gefangen. Also sorgt für ordentlich Production. Und fand ich auch ganz lustig, als du es jetzt gerade sagtest. Kyle Shanahan war jetzt heute auch im Videocall mit den Medien aus Seattle. Und da hat er auch nochmal gesagt, dass das einer der Moves ist, den er wünschte, zurückdrehen zu können quasi, um ihn da nicht zu verlieren. Die Hoffnung war ja wahrscheinlich eben, ihn dann auf IR durchzukriegen. Und dass halt die Vermutung nicht war, dass er überhaupt genommen wird von einem anderen Team. Da zeigt sich schon so, dass ihr dann doch irgendwie beobachtet in den letzten Jahren und die Seahawks da genau den richtigen Riecher hatten. Dass er sogar in dieser Saison eben so viel noch spielen würde, hatte bei uns am Anfang gar keiner gedacht. Und dass er so früh eben zurück würde, das war natürlich jetzt für uns wirklich das absolute Super-Szenario. Und ich bin echt gespannt, wie das dann auch nächste Saison aussieht. Wir haben so ein paar Vertragsverlängerungen, die dann in der Secondary anstehen. Das wird dann mit einer zusätzlichen Option, die sich schon so ein bisschen festgespielt hat, natürlich auch angenehmer für uns in der Verhandlungskonstellation.
Ja, ich glaube, Dunbar etc., ne, Griffin, sind da so die Leute bei euch. Ne, ich hatte es auch mit positiv aufgenommen. Also mich freut es auf jeden Fall für ihn. Also ich hatte ihn auch immer gerne gesehen bei den Niners. War auch ein bisschen überrascht tatsächlich in der Offseason, als es dann hieß, man hätte ihn gewaved. Ich dachte schon so, okay. Da hieß es aber, dass man sich relativ sicher gewesen ist, eben, dass aufgrund der Verletzung ihn erstmal keiner holen wird, weil das sich eben keiner irgendwie ans Bein binden möchte, das Risiko, dass er dann irgendwie doch die ganze Saison ausfällt. Da hat sich das Risiko auf jeden Fall ausgezahlt. Ja, und bevor wir jetzt hier den Podcast auch so langsam zum Ende führen, sind jetzt hier auch schon wieder ein bisschen länger als eine Stunde dabei. Noch eine Sache, die wir eben schon angerissen hatten, um das so ein bisschen rund zu machen, unser kleines NFC West Meeting hier. Auch die Cardinals haben ja noch die Chance, in die Playoffs zu kommen mit einem Sieg über die Rams, die, glaube ich, hatte ich heute mitbekommen, einige Ausfälle auch zu verkraften haben. Ich meine, Jared Goff, Cooper Kupp unter anderem dabei, Andrew Whitworth, der Offensive Tackle. Also so schlecht stehen die Chancen nicht, dass die Cardinals noch in die Playoffs kommen und dann möglicherweise sogar auf die Seahawks treffen. Ich weiß nicht, Sebastian, wie ist da die Lage bei euch? Ich glaube, die Bears müssen noch verlieren, oder? Habe ich das richtig auf dem Schirm gegen die Packers?
Also uns reicht eigentlich wir müssen einfach nur gewinnen. Dann sind wir drin. Das mal so weit. Also wir brauchen da gar keine Hilfe von Green Bay. Wir müssen einfach nur unser Spiel gegen die Rams gewinnen. Bis jetzt seit McVay, also ich bin zwiegespalten. Wir haben seit McVay Head Coach ist bei den Rams noch kein einziges Spiel gegen die gewonnen. Das sind doch ziemlich böse Spiele dabei gewesen, wie unser London Game, was ein absoluter Blowout war. Ja, bei den Rams fallen ein paar Spieler oder einige Spieler aus. Ich meine, Goff hat Daumen. Wie du gesagt hast, Cooper Kupp ist auf der Covid-Liste. Henderson wird sehr wahrscheinlich ausfallen. Er fällt aus. Akers ist sehr, sehr fraglich, ob er spielen wird. Sie hatten ja jetzt auch Bortles geholt von Denver, aber ich bin nach den Erkenntnissen von letzten Sonntag bin ich da halt echt vorsichtig zu sagen, ja, mit so einem Ersatz-Quarterback wird es ein easy Ding. Man weiß es halt nie und die Defense ist halt weiterhin einer der besten Defense der gesamten Liga und die Rams dieses Jahr, die kommen halt auch über ihre Defense, also da wird es halt wirklich drauf ankommen, wie sehr kann unsere O-Line Aaron Donald von Kyler fernhalten, weil ich meine, Kyler hat jetzt auch Knöchel gehabt, hat zwar jetzt heute hat trainiert, aber sagt, er hat keine Probleme, also er ist voll fit. Aber ja, wenn so ein Aaron Donald da drauf liegen würde, auf ihn wieder, könnte halt schon wieder böse Aua machen. Da gilt es halt wirklich, ihn halt davon fernzuhalten, und dann wird halt auch die Frage sein, wie sehr können sich unsere Receiver gegen diese Secondary um Ramsey durchsetzen. Hopkins gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass er sehr viel Yards machen wird. Er wird halt wahrscheinlich wieder so wie im ersten Spiel relativ Stop-and-Go Plays haben. Das hat relativ ganz gut funktioniert, aber halt nicht für viele Yards. Also meistens halt wirklich nur für einen First Down. Das ist halt auch einfach mehr oder weniger, kann man auch sagen, All-or-Nothing-Game. Also ich bin da echt zwiegespalten.
Ja, also ich kann sagen, so als objektiver Beobachter in dem Fall, ich glaube tatsächlich, dass die Cardinals da gute Karten haben. Ich kann da eure Bedenken sehr, sehr gut nachvollziehen nach dem Spiel, vor allem jetzt am vergangenen Samstag. Aber glaube, die Vorzeichen, und ich weiß nicht, ich halte die Cardinals immer noch für ein Team, was irgendwie ein bisschen mehr Upside hat, wenn da wirklich alles klickt. So, also jetzt gut in der Defense. Vielleicht nicht so wie bei den Rams, aber zumindest die offensive Leistung, glaube ich, kann da am Ende schon den Ausschlag geben. Und bei den Rams, klar, die haben so eine gewisse Baseline auch, ne, die durch McVays Coaching und ja, auch sein System kommt, sage ich mal, oder was da aus dem System herauskommt, ist halt immer schon was den Rams immer so ein paar Yards oder auch First Downs immer mitbringen kann, weil die halt auch so ein gut implementiertes System haben. Und ja, wie gesagt, also von meiner Seite glaube ich, ich würde da Tendenz eher mit den Cardinals gehen, als mit den Rams. Wie sieht das aus, wenn die Cardinals gewinnen und die Bears verlieren? Sind die Rams dann auch drin? Oder wie sieht das dann aus? Da bin ich gerade nicht so im Bilde. Ich meine ja,
Also,
oder?
ich glaube ja, ich glaube ja.
Okay, ja.
Was
Und
ich noch
dann,
kurz
ja.
erwähnen müsste sein, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz
Ja.
irre. Wäre auf jeden Fall für die NFC West eine geile Geschichte. Was ich noch sagen muss, wir werden ja gezeigt am Sonntag bei ProSieben Max, was eigentlich schon eine schöne Geschichte ist, jetzt zum dritten Mal dieses Jahr. Aber das ist halt auch noch so eine Geschichte. Ich bin zwar nicht so wirklich jemand, der abergläubisch ist oder so, ja. Aber immer wenn wir im Free TV laufen, verlieren wir. Deswegen, ich bin da nicht so positiv gestimmt aktuell wie du. Und ich weiß nicht, wie unsere Kollegen aus Seattle das Spiel da gucken, für wen die da sind, aber ja. Ich bin da so 50-50.
Also ich glaube, das klingt schon sehr nach irgendwie, ja, wie hast du es eben so schön genannt, Aberglaube. Aber nein, Quatsch, das mal beiseite. Ehrlicherweise, ich habe die Spiele von euch gegen uns stärker gesehen, weil ihr aber auch der unangenehmer zu bespielende Gegner seid, aus meiner Sicht. Head Coaches sind für mich auf ungefähr einem Level. Ihr habt den besseren Quarterback auf jeden Fall und grundsätzlich, glaube ich, die bessere Spielanlage. Dafür fehlt euch sicherlich ein bisschen die Erfahrung und die Tiefe an der einen oder anderen Stelle. Wide Receiver hattest du eben schon angesprochen, vielleicht. Die Defense ist sicherlich einfach bei den Rams deutlich besser, vor allem in der Spitze. Das sind so, glaube ich, die wesentlichen Unterschiede. Letztendlich würde ich vermuten, dass ihr das Spiel nachher gewinnt, weil es für euch wichtiger ist, das Spiel zu gewinnen. Und ehrlicherweise glaube ich sowieso nicht, dass sich die Packers die Butter vom Brot nehmen lassen. Und dann wären eh beide dabei. Ich habe jetzt gerade nochmal eben nachgeguckt. Und dann wäret ihr sogar, wenn ich das richtig sehe, wenn ihr Duelle gewonnen habt, oder?
Also wir haben aber sogar, dass wir dann den
Ich glaube, die Rams, dadurch, dass sie zweimal gegen die 49ers verloren haben, müssten dann den Rekord haben in der Division, oder? Wobei, die
drei
Cardinals
landen
haben
würden,
gewonnen
würden wir
gegen
gegen die
die.
Cardinals auf 6 spielen.
Witzig.
Das wäre schon, also es wäre schon für die NFC West auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Sache, ne?
Ja, wie gesagt, also die NFC West hätte es auf jeden Fall mehr verdient, wenn alle drei Teams weiterkommen würden oder auch im Playoff, in den Playoffs relativ weit kommen, im Gegensatz zur NFC East.
Ja, das sowieso. Und ich glaube auch allgemein, also es ist, wir haben das ja, glaube ich, zumindest bei uns in den Previews zur Saison, aber wahrscheinlich bei euch ja auch, immer schon gesagt, dass die NFC West wahrscheinlich eine der stärksten Divisions überhaupt wird. Das hat sich so bestätigt. Das sind eben Teams, die grundsätzlich alle schlagen können. Gut, die halt voneinander jetzt mit dem Verletzungspech. Aber das hat sich ja eben auch unter der Saison gezeigt. Und letztendlich kann es jetzt, wenn ich das richtig sehe, auch wirklich gut so aussehen, dass nachher alle Teams genau 3-3 in der eigenen Division stehen. Das hast du sonst auch in fast keiner Division, dass das so eng aufeinander ist. Also außer halt in der East, aber da auf einem ganz anderen Niveau.
Ja, also zumindest da sind unsere Prognosen, sage ich mal, jetzt abgesehen davon, dass die Fortuna so eine, in Anführungsstrichen, schwache Saison spielen. Ja, für die Verhältnisse ist es in meinen Augen immer noch gut, sage ich mal, was man da jetzt noch rausgeholt hat. Aber da konnte man jetzt ja nicht so wirklich mit rechnen, aber dass die NFC West drei Playoffs-Teams stellt, jetzt mit dem neuen Format, war ja, glaube ich, seit Beginn der Saison ein viel und gerne diskutiertes Thema. Wäre ja schon eine tolle Sache, wenn das irgendwie funktioniert. Und ich weiß nicht, also ich hatte es jetzt bei Simon so ein bisschen rausgehört, dass, wenn es dann jetzt in Runde 1 geht, der Playoffs, dass dann so der angenehmere Gegner, zumindest für die Seahawks, ich weiß nicht, wie es jetzt aus anderer Teams Sicht aussieht, aber ich glaube ähnlich, dass der andere angenehmere Gegner auf jeden Fall die Rams wären, und weil man eben, und so sehe ich das halt auch, die Cardinals schon doch als unangenehm einstufen kann, alleine was ja Kyler Murray angeht, so mobile Quarterbacks sind halt einfach immer für jede Defense sehr, sehr schwer zu bespielen, und da spielt halt auch immer so ein gewisser Faktor mit rein, weil die eben halt auch noch außerhalb der Pocket mal Plays verlängern können und sowas. Das ist eben irgendwie, das gibt mir zumindest, ich denke mal, dass es den meisten so geht, einfach immer so noch das Gefühl, dass da halt noch was Besonderes passieren kann oder so. Bei Jared Goff zum Beispiel oder der Rams Offense, jetzt weiß man eben, was man bekommt. Da, klar, kann er auch mal einen super Tag haben und 4 Touchdowns auflegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Kyler Murray dann mal irgendwie einen 30, 40 Yard Touchdown Run macht oder so, ja, das ist dann irgendwie doch höher. Deswegen schätzt man, glaube ich, solche Gegner immer automatisch irgendwie als so ein bisschen, ja, unangenehm, hatte ich ja schon gesagt, ein, aber halt auch einfach, man wünscht es sich eben nicht so irgendwie gegen die zu spielen. Ist, glaube ich, aber auch ein Lob, Sebastian, für die Cardinals.
Ja, definitiv. Also, aber ich sehe es genauso wie du. Ich meine, gegen Seahawks zu spielen ist auch immer sau unangenehm, weil Wilson halt einfach, wenn du denkst, du hast ihn, läuft er dir einfach mal weg und bringt dann den Pass noch irgendwie an oder läuft selbst. Ich meine, da gibt es so geile Tapes auch, wo er einfach dem Sack doch ausweichen kann und ein neues First Down oder sogar einen Touchdown dann erzielt. Also, ich weiß nicht. Also, wir können auch auf die Saints treffen. Wäre auch scheiße, wenn dann Kamara wieder so einen Sahnetag hat. Gerade bei unserer Anfälligkeit gegen Running Backs könnte auch kacke werden. Ja, und Seahawks ist auch immer relativ unangenehm, sie zu spielen. Obwohl die Spieler halt auch immer relativ ausgeglichen sind. Also ich meine, man hat es ja jetzt auch dieses Jahr wieder gesehen. Einmal gewonnen, einmal verloren. Aber ja, unbedingt gegen die spielen willst du nicht.
Ja, das waren jetzt, glaube ich, auch ausreichend Szenarien, die wir ausgemalt haben. Also ich glaube, so als Football-Fan kann man sich, glaube ich, schon oder wünscht man sich, glaube ich, schon so ein bisschen auch, dass die Cardinals dann gewinnen, die Rams dann vielleicht trotzdem drin sind, wenn die Bears dann verlieren, wovon wir, glaube ich, mal ausgehen können. Was dann auch bedeutet, dass die Seahawks nicht den First Seed bekommen, aber ich glaube, wie gesagt, das ist auch noch doch relativ unwahrscheinlich, dass die Saints und die Packers beide verlieren. Ich weiß nicht, Mitch Trubisky nochmal in den Playoffs, muss ich sagen, muss ich nicht haben, aber gut, wenn es den Bears dann dazu verhilft, dass sie ihm vielleicht nochmal einen neuen 4-Jahres-Vertrag geben, bitte. sollte das machen. Mal schauen, wie sich das Ganze ausspielt. Sonntag, glaube ich, 22.25 Uhr finden die Spiele statt. Ich meine auch parallel, ne? Also muss man mal schauen. Das einzige Spiel, was, glaube ich, in der Nacht ist, ist ein NFC East Matchup noch.
Ja, und so parallel, genau. Ja.
Genau, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und war jetzt auch eine lange Zeit, die wir uns darüber den Kopf zerbrochen haben. Deswegen soll es das an der Stelle auch gewesen sein. Ich bedanke mich. Es wird wahrscheinlich die letzte Aufnahme jetzt von uns in diesem Jahr gewesen sein. Ja, logisch. Morgen Silvester, wenn wir jetzt am Mittwoch aufnehmen. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass wir hier noch was Vernünftiges auf die Beine stellen konnten für unsere Hörer zwischen den Jahren. Und hoffe, dass wir nächstes Jahr ähnlich gut diese Kooperation oder wie man das auch immer nennen mag, fortführen können. Ich weiß nicht, morgen bin ich auch nochmal bei euch im Podcast, Simon, bei den Seahawkers. Wenn ich es nicht wieder verpenne, so wie das letzte Mal. Dafür übrigens nochmal Entschuldigung an der Stelle.
Alles gut. Nee. Wir haben schon wilde Szenarien aufgestellt, was wir mit dir anstellen, falls du nicht dazukommst.
Ja, ich will mal nichts beschreien, ne? Aber ich habe es mir dick im Kalender markiert und das sollte gut gehen. Nein, erstmal Sebastian, vielen Dank an dich, dass das wieder geklappt hat. Du warst jetzt auch schon einige Male dabei. Den ja, Cardinals drücken wir mal die Daumen und danke auf jeden Fall.
Ja, gerne wieder. Erstmal wünsche ich der gesamten Niners-Anhängerschaft einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass 2021 für euch ein besseres Jahr wird, was die Verletzungen angeht. Genauso, wenn es Seahawks-Fans zuhören sollten, auch einen guten Rutsch. Und ja, was Positives kann ich euch leider einfach nicht wünschen.
Das ist vollkommen okay, kann ich mitleben.
Das war auch schon human, ne? Also war schon gut getroffen. Nein, und Simon, bei dir auch natürlich vielen Dank, warst jetzt ja auch mehrfach dabei. Und wie gesagt, morgen werde ich dann alles daran setzen, auch dabei zu sein. Und dann gilt da auch noch mein Dank an dich und hoffe, dass wir uns wieder hören im nächsten Jahr dann.
Ja, danke auch für die Einladung. Hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Auch nächste Saison sind wir wieder gerne dabei. Bist du wieder herzlich bei uns eingeladen. Und ich wünsche euch auch allen guten Rutsch. Ein frohes neues Jahr, auf das es etwas erträglicher wird als 2020. Und footballtechnisch dann vielleicht für euch beide ja auch noch ein bisschen besser. Gucken wir erstmal, was der Start des Jahres 2021 bringt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Ja, genau. Da kann ich mich auch noch anschließen. Also footballtechnisch, glaube ich, sind wir da ja dann im nächsten Jahr doch durchaus ganz gut ausgestattet. Erstmal, wie die allgemeine Situation weitergeht, glaube ich, da wagt sich jetzt wirklich irgendwie keiner an Prognosen mehr, aber es ist ja, glaube ich, auch verständlich. Wo ich auf jeden Fall mitgehe, sind die Wünsche fürs nächste Jahr, den guten Rutsch. Das wünsche ich auch allen unseren Hörern und auch den Cardinals, Rams, Seahawks, NFL-Fans da draußen, die das jetzt hier auch hören und auf ein in vielerlei Hinsicht besseres 2021 und das war es dann von uns, die letzte Ausgabe, dem Podcast gerne folgen und abonnieren und gerne positiv bewerten bei Apple. Uns erreicht ihr unter @49ersEmpireGER auf allen möglichen Plattformen und auch die German Bird Gang, glaube ich, und auch die German Seahawkers auf diversen Social-Media-Accounts vertreten. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Infos sucht zu den beiden Franchises und guten Content braucht. Da eine wärmste Empfehlung, die ich da aussprechen kann. Und ja, das wäre es dann von unserer Seite. Wie gesagt, guten Rutsch und alles, was dazugehört. Und am Ende wie immer, stay faithful. Go Niners. Macht's gut. Ciao.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.